ARD. Unter dem Gras darüber. 12.
Ich habe später Kontakt zur Arbeit dann dadurch bekommen, dass ich eines Tages nach einem großen Krach mit meinem Vater, der von seiner Seite mit den berühmten Worten endete, solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst, sage ich, was gemacht wird. Daraufhin sagte ich, und ich stelle meine Beine nicht mehr unter deinen Tisch. Er griff einen Koffer, schmiss ein paar Sachen rein und verließ das Haus und habe es dann 2 Jahre lang nicht mehr betreten. Und in der Tasche hatte ich 5 Mark. Das war selbst für damalige Verhältnisse zwar vielleicht so viel wie heute 20, aber er hat mir noch kein Vermögen. Und da habe ich eine Zeit lang in der Zentralmarkthalle, die war damals am Alexanderplatz, da als Arbeiter gearbeitet. Das war so, man ging da morgens in die Halle, also das heißt morgens um 5 musste man in der Halle sein. Und dann hat man kamen die Händler angefahren mit Autos und Handwagen manchmal, aber meist mit Autos angefahren und haben da ihre Ware eingekauft. Und man ging mit denen mit und trug die Ware, die sie kauften, dann zu ihrem Auto hin und belud das. Und dafür kriegte man dann eben ein Trinkgeld. Und davon musste man dann versuchen zu existieren. Und ich habe da zuerst manchmal ziemlich Qualen ausgestanden und war immer froh, wenn ich den Wagen erreicht hatte und meine Last abladen konnte. Und da habe ich dann doch zum ersten Mal, aber da war ich immerhin schon 19 oder 20, ja, da habe ich zum ersten Mal so einen Einblick bekommen, was eigentlich Arbeiter sind, wie die leben und wie das aussieht in einer ganz anderen Klasse. Ich habe mich denen eigentlich sehr gut vertragen. Sie waren zuerst misstrauisch, aber wenn sie dann, sagen wir mal, einen Kiepe mit Äpfeln, die dann so 60 bis 70 Pfund wiegt, wenn sie sich die auf die Schulter wuchten können, dann sind sie anerkannt. Es wird nur geguckt, was ist los mit dem Mann. Und ich habe damals diese Solidarität sehr empfunden. Also man wird nicht einem, der Arbeiter wird dir nicht helfen, einen Zentnersack auf die Schulter zu nehmen, denn das musst du können. Er wird dir aber helfen, wenn du siehst, verdammt nochmal, dass die Kiepe oder die Kiste, die wiegt ja viel mehr, dann hilft er dir doch, die auf die Schulter zu nehmen. Also insofern bestand schon eine gewisse Kollegialität oder Solidarität, dass man sich in diesem Rahmen half. Aber es gab kein Mitleid, was ich sehr gut fand. Wer eben nicht die Kraft hatte, um das zu leisten, ja, der musste eben wegbleiben. Er wurde dann nicht mit durchgeschleppt. Wir hatten einen Mann, den wir mit durchzogen, der war verunglückt, vom Auto überfahren worden und hatte ein steifes Bein. Und der hatte vorher auch in der Halle schon gearbeitet und kam mit diesem steifen Bein. Dem wurde also geholfen, weil man sagte, der ist an sich ja kräftig genug, um es zu können. Er hat bloß ein Unglück gehabt. Und da er eigentlich zu uns gehörte sozusagen, wurde ihm eben geholfen. Die Atmosphäre da hat mir sehr gut gefallen, kann ich anders sagen.
Wir wohnten in einer 1,5-Zimmer-Wohnung, das muss man sich mal vorstellen, zu 8 Personen. Allerdings gehörte zu der Wohnung ein Stück erweiterter Korridor, der immer einer der ältesten Geschwister als Schlafecke diente. Die hatten meine Eltern mit einer Bretterwand abgegrenzt, mit einer Tapetentür, mit tapeziert. Meine Eltern waren immer bemüht, auch durch meinen Vater her, eine gewisse Atmosphäre bei aller Armut zu erhalten. Die Toiletten waren immer auf den Zwischenpodesten. Ein Bad gab es ja nicht. Die Toilette war, wie gesagt, eine halbe Treppe höher für alle die Mieter, die dort im 4. Stock ansässig waren. Die anderen hatten ja auch Kinder, eine ganze Menge, sodass man an Feiertagen manchmal Glück haben musste, um überhaupt dort ein freies Plätzchen zu finden. Und an Hausrat gab es ja noch wenig.
Wenn wir kochen wollten, ja, da war plötzlich kein Gas mehr da. Da musste für die Gasmarke zum Kiosk laufen. Die kostete 98, 95 Pfennig. Wenn das Gas plötzlich beim Kochen aus war, dann konnte man nicht mehr weiter kochen. Man musste also warten, bis man wieder eine Marke hatte. Und das war nicht so einfach, sich eine Marke zu besorgen. Und gingen wir zum Amt, manchmal gingen wir zum Pfarrer, der half uns dann mit der Mark und dann konnte man wieder weiterkochen. Also das waren ja alles Sachen.
Da gab es keine Waschmaschine, keinen Kühlschrank, das gab es ja alles nicht. Auch keine elektrische oder sonst viel kleine Geräte wie Brotschneidemaschine und sowas, alles gab es ja alles nicht. Es gab die ganz einfachen, schlichten Handgeräte, der Fleischwolf mit der Handkurbel, das war im Grunde genommen alles. Meine Mutter war glücklich, als sie eine an den Küchenschrank anschraubbare Kaffeemühle gekriegt hatte. Das war der Rohstoff. Die brauchte sie nun nicht mehr zwischen die Schenkel zu klemmen, sondern die wurde angeschraubt an den Küchenschrank, an der Seite. Und dann konnte sie da einfach mit einer Hand die Kurbel bedienen und da ihren Kaffee malen. Das war ja alles noch sehr einfach.
Also was gab es zu essen? Kann man sich vorstellen. Also Kartoffeln auf jeden Fall. Tag über einen ganzen Eimer mindestens. Dann gab es so Schnittlauch. Nee, Schnittlauch nicht, das ist ein anderes Schnitt. Ich habe vergessen, wie das Zeug hieß. Auf jeden Fall so eine Art Unkraut. Der kam jeden Tag vorbei, der Mann, mit seinem Gemüseladen. Und da gab es ein bisschen was zu essen. Wurst haben wir überhaupt nicht gekannt. Margarine gab es ein Paket zu 24 Pfennig. Ein Pfund Margarine damals, 24 Pfennig. Also meine Mutter und ich, wir saßen immer am Tisch und überlegten, was machen wir mit den 38 Mark die ganzen 10 Tage lang.
Wir haben immer Hunger gehabt, alle und jeder. Und so wie irgendwo was zu futtern gab, auch bei anderen Leuten oder im Sommer, da war so ein Obsthändler, da haben wir dann geholfen, die Körbe raus und reintragen. Da haben wir uns ständig statt gefuttert. Ja, immer Kohlenhydrate, alle, naja. Ja, war schwer, sehr schwer.
Ich selbst war meist bei dem Melker unten und hab dort zugeguckt, hab mir da aus dem Kuhäuter Milch in den Mund spritzen lassen. Ich hab dadurch viel Milch gekriegt. Und dadurch blieben mir auch die Mangelkrankheiten erspart, die damals doch noch weit verbreitet waren. Rachitis und so etwas. Ja, wir haben viel Eintopf gekocht, viel. An Wurst wurde meist Wurstzipfel gekauft. Bekam sie Billa. In unserem Haus vorne, im Vorderhaus, war ein Geschäft, ein Eiergeschäft, und zwar Großhandel, Eiergroßhandel, der hat ein Lager. Und von dort bezogen wir Knickeier. Das waren angeschlagene Eier. Wobei wir natürlich früher nicht die Probleme hatten wie heute, denn Salmonellen und sowas waren gar kein Problem. Man konnte bedenkenlos rohe Eier essen. So, ja. Das war also nicht das Problem.
Damals war ja die Arbeitslosenversicherung noch nicht so günstig wie heute, wenn es überhaupt eine gab. Und manche mussten einfach stehlen, wenn sie überleben wollten. Die frühesten Erinnerungen an meine Kindheit sind die, dass ich, wenn meine Mutter mich zum Einkaufen schickte, jedes Mal mit zerrissenen Kleidern nach Hause kam. Das passierte so. Wir wohnten etwas außerhalb der Stadt. Es war in die Stadtmitte eine halbe Stunde. Es war aber in ein Arbeiterdorf von einer Firma gegründet, nur 10 Minuten. Ich war etwa 6 Jahre alt, als das anfing, dass meine Mutter mich zum Einkaufen dahin schickte. Ich konnte noch nicht lesen und schreiben. Meine Mutter schrieb auf einen Zettel, was ich mitbringen sollte, wickelte in diesen Zettel das Geld ein. Dann marschierte ich aus Bequemlichkeit nicht die halbe Stunde in die Stadt, sondern die 10 Minuten in dieses Mindersdorf, wie es hieß. Aber sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, wurde ich von einer Reihe von Jungen überfallen, verprügelt, blutig geschlagen, Kleider zerrissen und der Zettel mit dem Geld wurde mir abgenommen. Dies war so etwa ab 1925, 26, was dazu führte, dass ich schon etwa mit dem 7. Lebensjahr von meinen sehr viel älteren Brüdern eine einschüssige, scharfe Pistole bekam, mit der ich mich dann der Überfälle erwehrte. Schon mit 12 Jahren bekam ich wiederum von meinen Brüdern, einen 6-schüssigen Trommelrevolver, und dann traute sich eigentlich niemand mehr an mich heran, weil sie alle wussten, dass ich bewaffnet war. Dazwischen flechten muss ich jetzt, dass alle diese Jungen, die mich damals verprügelten und mir das Geld abnahmen, nach 1933 mit mir in die Hitlerjugend kamen. Ich wurde aufgrund meiner sehr frühen Nazi-Tätigkeit schon sehr bald auch Hitlerjugendführer, und diese mich früher verprügelten Jungen waren nun in meiner HJ-Gefolgschaft. Es waren zum Teil ganz famose Kerlchen, die auf mein Befragen hin mir einfach erklärten, wir hatten damals nichts zu essen und ihr hattet Geld genug, also haben wir dir halt das Geld abgenommen.
Also diese Pappschachtelkolonie, das war wirklich ein Albtraum. Voller Wanzen, das war entsetzlich, voller Kakerlaken. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Meine Mutter war am Verzweifeln. Alles war Schlamm, man konnte gar nicht durchgehen, der ganze Boden war aufgeweicht und Regen und so weiter und so fort. Wir saßen alle dort in dem einen Zimmer, und als meine Mutter kam und sich das anguckte und da die Ratten über die Betten schlüpften, da hat meine Mutter gesagt, also das mache ich hier nicht mit. Nix, komm, wir hauen alle ab, ich fahre zu meiner Mutter nach Emmerich. Also alles auf die Bahn irgendwie. Und da sind wir bei meiner Großmutter gelandet, in Emmerich. Ja, und nun wollte doch meine Großmutter auch nicht mit all den Blagen da noch zu tun haben. Sie hatte zwar eine Dreizimmerwohnung in Emmerich auf der Blücherstraße, ich kann mich gut erinnern, aber sie sagte, das geht doch nicht, ich muss was unternehmen. Also was tat sie? Sie ging zum Abend und sagte, ja, meine Tochter ist mit all den Blagen hier aufgekreuzt. Da war es abgehauen. Was nun? Ja, da haben die gesagt, also zwei Kinder erstmal ins Waisenhaus. Ins Waisenhaus, da kriegt meine Mutter einen Schrecken. Ja, ins Waisenhaus sollen die? Ja, was wollen die denn machen? Die kann doch nicht halt in dieser Wohnung bleiben. Na gut. Hilde und ich, also meine Schwester und ich, wurden ins Waisenhaus nach Moers transportiert. Wurden dort einquartiert. Da hatten wir zu essen, hätte ich fast gefressen. Naja, zu essen muss ich ja schon sagen. Also es gab natürlich immer was Gutes zu essen. Das heißt also anständigen Teig aus Mehl und sowas und dies und jenes. Manchmal gab es auch Gemüse, manchmal Obst. Denn dieser Anstand, es war ein großes Waisenhaus, die hat einen riesigen Garten, da gab es allerhand wunderschöne Sachen. Und da haben wir natürlich arbeiten müssen als Knaben und ich als Mädchen. Also auf jeden Fall, wir waren noch mindestens ein Jahr in dieser Anstalt.
Meine Großeltern haben nebenbei sozusagen Geld verdient, indem sie Fürsorgekinder nahmen, gell? Und so bekamen sie auch ein 14 Tage altes Baby. Und das war nur Haut und Knochen und voller Geschwüre, dass Oma das auf Watte gelegt hat und mit der Watte in Kamillenbäder, damit es überhaupt mal heil wurde.
Meine Mutter hat in der Küche auch geplättet. Sie hatte eine Nähmaschine noch in der Stube mitzustehen, hat dafür wenig Geld, für 50 Pfennig das Stück, später vielleicht ein bisschen mehr, hat sie Watte Morgenröcke genäht, in Heimarbeit. Morgenröcke für Damen, die mit Watte gefüllt waren. Ja, das war das lächerliche Bezahlung.
Es gab damals den sogenannten Schlafburschen. Der Schlafbursche war ein Mensch, der in einer Arbeiterwohnung ein Bett gemietet hatte. Der hatte kein Zimmer gemietet, sondern sein Bett stand übrigens oft in der Küche. Und ob er zu der Familie in Kontakt kam oder nicht, das war ganz unterschiedlich. Und bestimmt gab es viele Fälle, wo der Betreffende abends in die Wohnung kommen konnte, schlafen konnte und morgens wieder raus musste und den Tag über irgendwo draußen sich aufhalten musste, weil da kein Platz für ihn war.
Der Großvater wohnte als Schlafbursche in der Wissmannstraße, das ist eine Straße in Neukölln, und da wohnten also sehr viele Untermieter. Und die Untermieter kriegten dann noch Schlafburschen. Die konnten dann zu der Zeit, in der der Untermieter arbeiten war, das Bett benutzen. Aber nur das Bett, also nur zum Schlafen waren die da. Und das kostete allerdings dann auch bloß Pfennige. Aber die musste man ja auch erst verdienen. Der Großvater kriegt da Arbeit. Und zwar dadurch Arbeit, dass er sich mit vielen anderen Arbeitslosen bei den Häfen, an denen, wo die Kähne, die ja damals noch eine sehr große Rolle spielten, entladen wurden, gearbeitet hat. Dann fing auch schon der U-Bahn-Bau so langsam an. Das waren ja alles Schachtungsarbeiten, die mussten ja Menschen machen. Also man hatte zwar ja auch Maschinen, aber jedenfalls nicht in der Form wie heute, dass man also die Maschinenkraft so vielfältig hätte ausnutzen können. Und da standen dann auch also massenhaft junge Leute, die sich da von Tag zu Tag anheuern ließen. Und manchmal kriegten sie einen Wink, dass sie nächsten Tag wiederkommen durften. Dann konnten sie gleich zu dem, der die Auswahl traf, gehen und dann war das erledigt damit. Das hat der dann gemacht und hat gelegentlich mit seinen Kollegen dann gesprochen, wie man sich so sonst im Betrieb kennenlernt. So haben die sich dann von ihrem ewigen Anstehen nach Arbeit oder dann auch zum Zusammenarbeiten kennengelernt. Das führte wiederum dazu, dass er von dem einen hörte, er soll doch nicht verzagen, er soll an Gott glauben. Dann würde das schon alles, vieles würde leichter werden und zumindest würde er die Unbillen leichter ertragen. Und der erzählte dann, er sei neuapostolisch. Und darüber grübelte er nun nach und sprach mit dem immer wieder und immer wieder, wenn sich die Möglichkeit ergab, über neuapostolischen Glauben. Dann wechselte der mal die Gruppe, in der er arbeitete. Da war er dann sehr verschlossen und dann sagte man zu ihm, ja und warum bist du nicht mal lustig und warum sprichst du nicht mal? Und dann hat er gesagt, erstens bin ich älter als ihr. Er fühlte sich schon als sehr reif und hier stand. Und im Übrigen habe ich Sorgen. Meine Sorgen sind, dass ich von Tag zu Tag um meine Arbeit kämpfen muss. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich brauche dringend was anderes, aber ich weiß noch nicht was. Ich bin noch nicht so richtig da auf der richtigen Schiene. Darauf sagte der, mit dem er sprach, was man oft, es gibt nur eine Lösung für uns. Das geht uns doch allen so wie dir. Du bist ja auch keine Ausnahme. Wir müssen die Verhältnisse ändern. Und das können wir nur mit der kommunistischen Partei. Und der erzählte ihm nun, Einigkeit macht stark. Und wenn wir alle, dann würde und. Und davon war er auch überzeugt. Wenn später draußen die großen Umzüge der Nazis oder der Kommunisten durch die Müllerstraße gingen, in Wedding ist diese Müllerstraße, und da hatten sie auch eine Wohnung, die nach vorn rausging, dann stand er am Fenster und hob die Faust und brüllte Rotfront, wenn die Kommunisten vorbeikamen. Und als meine Mutter das erste Mal dort war, da war sie entsetzt, als sie sah, dass der da steht und Rotfront war. Denn sie war ja deutschnational, so wie die Eltern waren. Und auf den Kaiser ließ man nicht kommen. Der war nun weg inzwischen, aber man ließ nicht auf den kommen. Und wie konnte da einer Rotfront rufen? Also das war unwahrscheinlich. Und mein Vater hat gesagt, naja, mein Vater spinnt, der ist nun mal so. Aber er ist ja auch sehr fromm. Und damit gleicht er das eben wieder aus.
Es ist da sehr, sehr viel gestreikt worden. Sehr, sehr viel. Da ist manchmal in einer Woche zwei, dreimal gestreikt worden. Man hat große Streiks geführt für einen Pfennig Lohnerhöhung. Da hat man die Betriebe verlassen, hat große Demonstrationen gemacht, ist losgezogen. Das kann sich doch heute überhaupt ein junger Mensch nicht vorstellen, dass man um ein oder zwei Pfennig Lohnerhöhungen Streik führt. Aber die Menschen waren damals so und haben auch zusammengehalten. Und die Solidarität, die war da. Da gab es keine Streikbreche. Das hört sich so materialistisch an, einen Streik für zwei Pfennig zu führen. Aber es war Idealismus dabei, sich da doch durchzusetzen, auch wenn es etwas kostet.
Die Aufmärsche der KPD waren so geprägt, dass als erstes ein schwer verletzten Soldat des Ersten Weltkrieges im Rollstuhl fuhr. Der hatte am Rollstuhl ein Schild: Was ich bin und was ich habe, danke ich dir, mein Vaterland. Und dann kam meistens die Fahnenträgerin. Vorwiegend wurde die rote Fahne in Kassel von einer Frau getragen, die beruflich eine öffentliche Bedürfnisanstalt leitete. Und dann kam die Schalmeienkapelle, die zog uns Kinder dann an. Ne? Und dann sind wir auch schon bei diesen Umzügen so am Rand mitmarschiert oder mitgelaufen, wollen wir sagen. Selbst in der Schule, als Kinder von 6, 7 Jahren, hatten wir schon verschiedene Gruppierungen aus dem Elternhaus, die politisch geprägt waren. Ich erinnere nur daran, dass dann schon auf den Schulhöfen gerufen wurde, Schwarz-Rot-Gold wird verrollt, Nazi verrecke, ne? Die Fenster auf, die Türen auf, der Hitler kommt im Dauerlauf. Und es wurden dann auch schon politisch geprägte Lieder gesungen. Verschiedene Mitschüler stammten aus kommunistischen Familien. So wurde gesungen, auf zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf sind wir bereit. Dem Karle Liebknecht haben wir es geschworen, der Rosa Luxemburg, der reichen wir die Hand. Ne? Und dann im Gegenzug die nun schon braun angehauchten aus dem Elternhaus, die sangen dann damals schon, vorwärts, vorwärts, schmettern die hellen Fanfaren, vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchtend stehen, mögen wir auch untergehen. Unsere Fahne flattert uns voran, in die Zukunft ziehen wir Mann für Mann. Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Tod, mit der Fahne der Freiheit, könnte es sein für Arbeit und Brot. Aber ich kann es nicht genau zitieren. Ne? Das Lied, was später das Lied der Hitlerjugend geworden ist. Ne?
Wir waren damals bei den Roten Falken. Es war so eine SPD-Jugendgeschichte. Und da hatten wir im Titania-Palast eine SPD-Kundgebung mit den jungen Leuten. Und wir hatten alle so Transparente vorne und hinten. Wäre ich nur vergessen. Und ich war die Jüngste von allen und musste den Spruch sagen, wir Roten Falken halten uns sauber und gesund. Und während dieser Vorstellung kamen irgendwelche SA-Leute und stürmten den Titania-Palast. Und da war die, wie hieß denn diese große Straße da, wo der Titania-Palast, hier komme ich jetzt im Moment nicht drauf. Also schwarz von Lastwagen und Fahnen und ich in Panik. Ich war sowieso ein außerordentlich ängstliches Kind. Bin ich geflüchtet in so eine Seitenstraße rein und habe per Zufall ein Schild gesehen von einem Arzt. Und der hatte auch unten seine Praxis und da habe ich geklingelt und da bin ich auch reingegangen und der hat mich auch beherbergt. Und weil ich völlig außer mir war, weil ich dachte, ich werde totgeschlagen, weil die Polizei mit Knüppeln und SA-Leute und so. Und da, das muss gewesen sein, da muss ich vielleicht so 6 oder 7 gewesen sein. Also pass auf, ich bin 24 geworden, 1930.
Ich habe in Berlin eine Lehrstelle bekommen. Und ich bin mit knapp 18 Jahren von Landsberg nach Berlin gekommen. Ich erinnere mich genau, es war zum 1. Mai 1927. Und bei meiner Einfahrt nach Berlin hat auf mich einen ungeheuren Eindruck gemacht, dass man fuhr zunächst mal durch so ein Schrebergartengelände. Und in diesem Schrebergartengelände waren in den einzelnen Gärten überall schwarz-rot-goldene Fahnen gehisst. In Landsberg hatte ich eine schwarz-rot-goldene Fahne gehisst von einem Privathaus nie gesehen, obwohl es in Landsberg eine starke Sozialdemokratie gab, hat sich kaum jemand getraut, eine schwarz-rot-goldene Fahne zu hissen. Also das war mein erster Eindruck von Berlin. Die Leute waren damals, 1927, Demokraten. Die Republik wurde eigentlich bejaht von den meisten.
Wie wir da in Berlin wohnten, wir wohnten im Hinterhof natürlich, da war im Vorderhaus war ein junger Mann und der hatte ein Sportrad, also so ein Rennrad. Und dann hat er auch immer viel Geld gehabt und dann bin ich mal mit ihm ins Gespräch gekommen und dann hat er mir erzählt, er ist im Hotel Adel und Page. Und da hat sich bei mir so der Gedanke festgesetzt, das machst du auch mal. Und nachdem ich dann aus der Schule kam, hat mein Vater, nun haben wir auch probiert da mal, haben wir aber keine Arbeit befunden, haben uns nicht angenommen, weil alles besetzt war. Und dann musste ich erst ein halbes Jahr in eine Tischlerlehre. Und dann habe ich meinen Vater immer wieder gebeten, lass uns doch mal ins Hotelgewerbe da nach dem. Es war nicht nur das Adlon, es war auch aus Bristol und Esplanade, wo wir hingegangen sind. Aber wie wir dann nach dem Hotel Adlon kamen, da wurde ich dann angenommen. Das war 1926. Da war ich dann Page, ne? Und dann sind wir gleich gegangen und haben eine Uniform uns anpassen lassen. Zum Arzt mussten wir und dann stand ich da. Ja. Also bei den Ankünften, wenn die Autos fuhren und die Taxen meist nicht waren, dann läutete der Wagenmeister, dann entschaltete drin in der Hotelhalle eine große Glocke und dann stürzte ein Page heraus und nahm das Handgepäck der Gäste im Empfang. Denn ein Gast durfte oder hat damals kein Gepäck getragen, also die Gäste, die im Adlon fuhren. Sie dürfen nicht vergessen, es waren damals 50 Pagen und auch so viele Kellnerlehrlinge. Es war ein ungeheurer Aufwand an Personal. Ich habe im Monat 8 Mark bekommen, aber die Trinkgelder waren natürlich erheblich. Zumal damals, 1926, kamen sehr viele Amerikaner nach Deutschland, vor allen Dingen deutsche Amerikaner, die nun sehen wollten, denn in Deutschland, Berlin war damals die Theaterstadt, nicht etwa Wien, sondern Berlin. So ja, die ganzen Künstler aus Wien, die kamen nach Berlin und haben hier an den Theatern gespielt. Und da kamen dann die amerikanischen Regisseure und haben diese Leute, diese guten Schauspieler, die, wie sie meinten, gut, die sie für sich konnten haben, die haben sie engagiert und mit nach Amerika genommen. Das war direkt ein Boom damals. Und ich erinnere mich immer wenn ein Amerikaner kam, Adlon war vorne der Blumenrote, war ein großer Laden, dann kaufte er Orchideen, die damals auch gar nicht so waren wie heute. Heute kann man in jedem Laden eine Orchidee kaufen. Das war damals eine Ausnahme und die waren da wunderschön. Und damit haben sie dann die Frauen gelockt, ne?
Ich erinnere mich an das Hotel Adlon ganz genau. Meine Mutter und meine Schwester und mein zukünftiger Schwager kamen sehr oft nach Berlin. Und ich erinnere mich, dass wir im Hotel Adlon auch zum 5-Uhr-Tee waren an einem Sonntagnachmittag. Das hat 5 Mark gekostet, genau. Und da gab es alles, was man wollte, also Kaffee und Kuchen und eine sehr, sehr gute Kapelle. Ich glaube, es war damals Marek Weber, der zum 5-Uhr-Tee spielte.
Ja, im Adlon verkehrten damals nun diese großen, zunächst mal die Amerikaner, war zum Beispiel der Woolworth eröffnet hat, das war ein Mr. Strongman, der hatte monatelang da gewohnt, so ein kleiner Dicker, hatte eine sehr hübsche Frau und er selbst war sehr, sehr großzügig, der Zigarette anstecken gab er immer eine Mark und Tür aufmachen gab er eine Mark, also einen Brief raufbringen, immer eine Mark, ja, also die waren furchtbar großzügig. Und dann waren natürlich der Maratscha von Patiala, haben Sie sicher schon gehört von, der hat mit seinen ganzen Frauen da oben gewohnt im 4. Stock, die hatte 60 Zimmer belegt. Von 80 Zimmer waren 60 Zimmer, die anderen wurden leer gehalten und hatte da 7 Frauen hatte er mit der Maharani waren es 7 und 5 waren noch in London, die waren schwanger. Das war natürlich damals für die Berliner ein Anblick, wenn diese Frauen, die ihre Saris, bunte Saris, damals schon trugen, das kannten die Berliner noch nicht. Die kannten überhaupt nicht die Berliner. Oder ein Mann mit einem Turban, da blieb die ganze Straße stehen, unter den Linden, weil sowas hatte man ja noch nicht gesehen. Denn bis 1918 hatten wir Krieg und Nachkriegszeit war auch keiner dahin. Und jetzt auf einmal dieser Aufwand, die fuhren mit 3, 4 großen Autos vor, wenn sie mal wegfuhren. Und dann die Frauen, da bildete sich gleich eine Riesenmenge, Staumenge unter den Linden. Und die Frauen dann wegfuhren, die fuhren dann meist in Warenhäuser und kauften Spielsachen für ihre Kinder.
Natürlich war viel los. Es ist richtig, dass am Kurfürstendamm und den Nebenstraßen ein lebhaftes kulturelles Leben herrschte, wobei man kulturell in Anführungsstrichen setzen muss. Es waren da eben Bars und kleine Theater und sowas und teure Restaurants.